Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Sie glaubt an Gesundheit durch Alltag, Achtsamkeit und ein gutes Leben im Gleichgewicht. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Er glaubt an Gadgets, Daten, Innovationen und dass Technologie der Schlüssel zur Langlebigkeit ist. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd, der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Die Ärztin und der Nerd. Ausnahmsweise heute aber ohne die liebe Anne, aber mit einem anderen Arzt. Ne? Ich bin nämlich mit einem anderen Gast hier an einem richtig schönen Ort. Und wie ihr sehen könnt, hier mitten in Berlin, ne, in der Nähe vom Zoologischen Garten, Kuhdamm, man kennt's. Und freue mich sehr auf diese Folge heute. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich bin nämlich streng genommen schon zum zweiten Mal hier. Wir Strategieberater und Marketeers reden ja immer, wenn es um Performance-Steigerung geht, ja, darüber, dass man erstmal eine Nullmessung machen muss. Also was ist die Basis, bei der man startet? Und ich durfte hier vor einigen Monaten schon mal, so ein Programm durchlaufen, was entspannte 5 Stunden ging, wo ihr, und dazu kommen wir gleich ja noch, mich durch unterschiedliche Tests gejagt habt, auch sportlich anspruchsvolle Tests, ja, mit viel Verkabelung und Kammern, in denen ihr mir das Sauerstoff weggezogen habt, bis hin zu ungelogen, ich glaube 20 Blutabnahmen oder sowas, ja, die dann alle ins Labor gegangen sind und habe dann auch darauf basierend ja auch Ergebnisse bekommen. Und das ist das, was so ein bisschen schade ist, ehrlicherweise. Ich bin zwar auf dem Papier 39, aber mein biologisches Alter ist auch ungefähr 39. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Ja. Also nur, wenn man mal so eine Idee bekommt, das ist das echt das Coole. Man kriegt hier in dieser Institution, über die wir gleich sprechen werden, das Alter zu allen einzelnen Organen gesagt. Oder den meisten. Ne? Also man sieht es hier zum Beispiel, wenn ich mal drauf gucke, wir blenden das dann auch in ein. Ne? Also mein Organalter 38, meine Lunge, boah, das darf ich gar nicht laut sagen. 49, warum ist meine Lunge 49? Mein Herz ist 40, mein Fitness immerhin 35 und die Gefäße 34. Das ist im Prinzip meine Nullmessung. Und das ist der Grund, warum ich hier bin und warum ich gedacht habe, ich muss nicht nur über meine Ergebnisse sprechen, sondern generell, ja, über dieses Geschäftsmodell, das Alter von Menschen zu bestimmen. Aber es geht ja um viel, viel mehr, ehrlicherweise.
Absolut.
Und freue mich sehr, heute dich hier zu haben, ne? Jan K. wie Med. Ja, Hennigs, echter Arzt, darauf legen wir Wert. Ja, und willkommen das und schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Wird bestimmt eine spannende Unterhaltung.
Ja, ich hoffe.
Sprechstunde.
Zum Einstieg so ganz banal. So, ne? Wie bist du hierher gekommen? Und was ist so ein bisschen so der Laufbahn? Das ist ja nicht so der normale Arztweg, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und ehrlicherweise war mein Weg auch so ganz typisch auf so einer akademischen Laufbahn oder auf eine ganz typische akademische Laufbahn ausgerichtet. Ich habe Medizin und Molekularbiologie studiert.
Oh.
Bin Internist und Lungenarzt, die Ausbildung in der Uniklinik gemacht, fast 20 Jahre akademische Medizin quasi hinter mir gemacht, noch ein paar Jahre im Ausland in Stanford geforscht zwischendrin, habe eine eigene Arbeitsgruppe gehabt, wo wir uns angeguckt haben, was Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen sind und wie wir die behandeln können, auch inklusive gentherapeutischen Ansätzen. Habe Studien betreut für den Standort, was Lungenerkrankungen angeht und war dann auch Oberarzt in der Uniklinik am UKE in Hamburg. Aber es war nicht, das Gefühl war so, als sei das nicht genug. Es gab eine große oder zunehmende Frustration. Und diese Frustration ist, dass wir viele, viele Patienten gesehen haben bei uns einfach, die gerade in der Uniklinik natürlich schwer krank kommen. Und da ging es häufig einfach darum, können wir die Leute zu einer Transplantation noch bringen, überbrücken? Oder ist es im Grunde schon so weit fortgeschritten, dass sie eine Palliation, also noch eine Symptomkontrolle bekommen können? Und das gerade in der Lungenheilkunde natürlich mit dem Rauchen als einen sehr, sehr vermeidbaren Risikofaktor frustrierend, wenn man da früher hätte A, das detektiert oder B, auch interveniert hätte. Und dann angesichts, muss man sagen, des demografischen Wandels, von dem wir stehen, werden wir viel mehr solcher Menschen sehen. Und wir kommen mit der klassischen Reparaturmedizin, die wir sehr, sehr gut können und sehr, sehr gut machen und auch noch besser werden müssen, weiter, gar nicht mehr hinterher. Und dann reifte so der Gedanke, dass man eigentlich viel früher die großen Volkskrankheiten, die altersbedingten Erkrankungen diagnostizieren, detektieren und vor allen Dingen idealerweise verhindern müsste.
Das finde ich total spannend. Ich bin witzigerweise ja Ärztekind, immer auch darin sozialisiert worden. Und ich dachte immer, über kurz oder lang können wir ja eh jede Krankheit heilen, weil wir Tech haben und die Medizin sich hier auch eigentlich innovativ auch weiterentwickelt. Ne? Ich kam aber nie auf die Idee, dass der viel schlauere Weg vielleicht wäre, gar nicht es heilen zu müssen, sondern es gar nicht entstehen zu lassen. So. Und insofern, wann war für dich denn so der Switch von der, ich sag mal, Reparaturmedizin hin zu dem, was man ja heutzutage Prävention ja auch nennt. Wann war für dich so dieser Moment, wo du denkst, okay, hier läuft irgendwie vielleicht was schief, ich kann hier einen anderen Mehrwert?
Also für mich wirklich ein so ein Schlüsselmoment war, als ich gemerkt habe, dass wir selbst in der Uniklinik, wo wir schon gerade in Deutschland natürlich fast alle Mittel haben, die man braucht und alle fast zu allen therapeutischen Methoden Zugang haben, dass wir da einige Menschen nicht mehr so behandeln konnten, wie wir wollten, weil Geld ein Problem wurde. Ökonomische Faktoren. Und da war klar, dass das kein Gesundheitssystem ist, das, wenn wir einfach so weitermachen, sustainable ist. Mhm. Also wir müssen was ändern. Das war so ein Schlüsselmoment. Ich wollte nicht immer hinterherrennen. Ich wollte, also in der Klinik war ich ganz häufig der Feuerwehrmann, aber ganz wenig Architekt.
Ah, okay.
Und ich wollte Architekt werden. Ja. Ich möchte vorne reingehen und vorne helfen.
Was mir aufgefallen ist, und so kommt ja auch gleich, ist, so wie ich auch junge Ärztinnen und Ärzte kennenlerne und auch so ein bisschen so zuhöre, wie was bei meinen Eltern ist, meine Mutter hat eine Praxis, mein Vater ist Chefarzt, man hat auch gar nicht so viel Zeit, für die einzelnen Menschen. Also als ich das erste Mal hier war, ich glaube, ich war 5,5 Stunden da, und es war ein Arzt, der sich um mich gekümmert hat. Ich glaube, das ist auch ein Riesenprivileg, was mich ja auch so ein bisschen dazu führt, dass, wo wir hier sitzen in der JIRS, ist ja auch keine Reparaturklinik. Also nimm mir das nicht übel, wenn ich das so sage, aber wenn man hier durch den Flur geht, sieht man relativ coole Leute, die alle auch eine spannende Vita haben. Und weniger diese kranken Menschen, wie ich sonst von der Klinik von meinem Vater kenne. So, aber ich war jetzt auch nicht, bin ja auch nicht jeden Tag hier. Kannst du einmal kurz beschreiben, was die JIRS ist? Ja, also wir sehen hier, es sieht auf jeden Fall ästhetisch schon mal anders aus als viele andere Kliniken. Wann wurde die JIRS gegründet? Was ist die Mission von der JIRS?
Genau, also das ist schon mal schön, dass dir das so auffällt, weil das war tatsächlich eine der großen Visionen, die wir am Anfang haben. Wir wollten sagen, und wir haben gesagt, wir möchten Präventionsmedizin sexy machen. Ich sage es einfach mal so, wie wir es auch intern gesagt haben. Es muss spannend werden. There's no glory in prevention, but there shall be glory in prevention. Mhm. Das wollten wir machen. Das heißt, also die Klinik sollte sein, patientenzentriert, auf Augenhöhe, ganz wichtig. Dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie gerne zum Arzt gehen und dass es eben nicht an ein Krankenhaus oder eine Klinik erinnert, um eben viele Leute motivieren zu können, sich wirklich um sich selber zu kümmern. Das ist die große Idee. Wir möchten durch sehr strukturierte Analysen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Also quasi ein Frühwarnsystem gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten, die gar nicht immer Patientinnen und Patienten sind, meistens auch Klienten, weil sie gesund sind, entwickeln. Und so eigentlich ein lebenslanger Gesundheitsbegleiter sein, um zu gucken, wo verändern sich über die Zeit Dinge Richtung Krankheit und wie können wir dort evidenzbasiert, ganz wichtig, intervenieren, um zu verhindern, dass diese Krankheiten ausbrechen. Und wir haben noch eine zweite Mission. Die zweite Mission ist tatsächlich Forschung. Wir wollen nämlich verstehen und bitten alle unsere Klienten und Patientinnen und Patienten, uns ihre Ergebnisse und Daten zur Verfügung zu stellen, dass wir sie eben für die Analyse nutzen können, um zu verstehen, was sind Risikofaktoren für altersbedingte Erkrankungen und wo können wir vielleicht sogar neue Interventionsmöglichkeiten detektieren, neue Zielstrukturen identifizieren, um dann das auch gleichzeitig perspektivisch zu testen und anzuwenden.
Das ist super spannend, dieses Datenthema. Also ich war jetzt die letzten 2 Wochen zweimal mit dem Herrn Dr. Jens Baas unterwegs, ne, dem CEO der TK. Mhm. Und da geht es immer darum, warum ist der Standort Deutschland vor allem im Gesundheitswesen so non-innovativ. Mhm. So, ne, und es geht immer wieder um Daten, weil wir ja diese ganzen Datenschutzregeln haben, ne, und wie die Leute, ne, nicht einfach so Daten gerne hergeben, was ehrlicherweise crazy ist, wenn ich mir überlege, wie viele Leute Sachen auf Google reintippen, ja, und sagen, ich habe das und das, ne? Was könnte das sein? Und viele in meinem Bekanntenkreis ehrlicherweise alle mit dem ChatGPT-Agenten agieren und da die Daten halt füttern. So, also da
vermutlich auch Gesundheitsdaten.
Ne, auch wie, vor allem Gesundheitsdaten, ja. So, ne? Also, Sascha Lobo zum Beispiel, der lädt eiskalt seine PDFs da hoch, ne, mit seinen Blutbildern. Und ich finde das total wichtig, weil das, glaube ich, auch für viele Leute so eine Sicherheit ist, ne, dass man die Daten zu einem guten Zweck gibt und nicht an, hoffe, ich hört jetzt keiner, ne, Temu oder Shein oder TikTok oder so. Aber das finde ich ja spannend. Was macht ihr denn mit den Daten dann?
Der erste Schritt ist tatsächlich wirklich die typische Biomarker-Entwicklung. Mhm. Das heißt also erstmal gucken, was gibt es für Marker für altersbedingte Erkrankungen, die wir noch gar nicht kennen. Und das ganz Besondere ist, dass wir eben sehr, sehr strukturiert bei jedem Klienten, bei jedem Patienten, bei jeder Patientin bei uns die gleichen klinischen Untersuchungen machen. Von Kopf bis wirklich Fuß. Mhm. Diese Daten werden dann gepaart mit molekularen Daten, mit Blutwerten, mit Urindaten. Wir haben hier eine eigene Biobank gebaut. Wir haben ein eigenes Forschungslabor, wo wir die Proben, die uns dann zur Verfügung gestellt werden von unseren Kundinnen und Kunden, direkt sehr, sehr standardisiert verarbeiten, um darauf dann sogenannte Multiomics-Analysen durchzuführen. Also so die Gesamtheit von verschiedenen biologischen Systemen. Alle Stoffwechselprodukte im Blut, alle Eiweiße im Blut, die DNA, die RNA im Blut. Und das alles kombiniert, um so eben neue Signaturen, nennen wir das, neue Motive von Krankheiten zu erkennen, die dann einmal als Marker, Frühwarnmarker oder vielleicht über die Zeit, das ist das ganz Entscheidende, dass eigentlich die Leute immer wieder kommen. Und jedes Mal, wenn sie da sind, wird wieder das gleiche Programm gemacht, dass man über die Zeit die Veränderungen nämlich sehen kann. Erzähle ich gleich noch was dazu, warum das wichtig ist. Eine andere Möglichkeit ist eben, wenn wir diese Biomarker haben, wenn wir verstanden, was ist, dann verstehen wir auch besser, welche Signalwege molekular betroffen
Marker
sind.
Marker sind sowas wie Indizien, ne?
Marker sind Indizien,
so,
genau.
So Signalsysteme, so
genau, und
so,
genau. Ne? Genau, da verstehen wir aber tatsächlich auch besser, was in den Zellen im Körper durcheinander ist, quasi, um es mal auf den Punkt zu bringen, oder was durcheinander geht, was krankhaft macht, was dazu führt, ganz früh zu Krankheiten. Und dann kann man, das ist nämlich gerade das Ziel, da auch tatsächlich Medikamente entwickeln. Oder wenn es, das ist ja auch das, was wir bestimmt nachher noch besprechen werden, die größten Hebel, die wir haben, die sind ja im Moment noch gar nicht medikamentös. Also wir brauchen Medikamente, aber auch Lebensstilveränderungen kann man so messen und gucken, was machen die denn wirklich auf molekularer Ebene. Solche Dinge, genau.
Ist spannend. Also vieles davon, ne, hört sich auf jeden Fall super progressiv an. Und was ja auch sich progressiv anhört, deswegen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das so nennen kann, wenn ich euch mal beschreibe, sag ich mal, es ist so eine Longevity-Klinik, ja. Frage Nummer 1, seid ihr eine Longevity-Klinik? Ne, was ist das? Hat das was mit Longevity zu tun, was wir hier besprechen? Weil da denken ja viele Leute an Brian Johnson, Peter Thiel und sowas. Genau. Ich finde den Begriff super. Ja. Anne, geht so. Aber
ja, das ist, also genau, das, ich finde, du, das zeigt schon auch den Konflikt. Als akademischer Arzt ist für mich Longevity auch kein guter Begriff.
Ja.
Erstmal ist der inhaltlich falsch, weil es nicht um Langlebigkeit geht. Longevity beschreibt ja die Langlebigkeit eines Organismus zum Beispiel, sondern es geht um die Health Span eigentlich eher. Und es geht um die gesunde Langlebigkeit. Und dann ist Longevity natürlich eine Bewegung und die hat den Vorteil, dass durch Longevity meiner Meinung nach wirklich jetzt mal der Fokus auf Prävention gelegt wird, auf darauf gelegt wird, dass man die Gesundheit in die eigene Hand nehmen kann und sollte. Aber der Nachteil ist, dass Longevity eben so ein weites Feld ist, wo wir das ganze Spektrum haben von wirklich evidenzbasierter, harter, guter, wirksamer Medizin und innovativer Forschung bis hin zu dem größten Schwurbel, der Leuten was verkauft, was vielleicht sogar schädlich ist.
Also so Blutwäsche und minus 110 Grad, kann man wüsste mir gerade sagen, ist...
Also so einfach ist es nicht, muss man fairerweise sagen. Ja. So einfach ist nämlich genau das. Ist tatsächlich, da müssen wir, glaube ich, gucken, um wen geht's.
Ja.
Auch aber ein typisches Thema. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich so eine allgemeine Lösung, am liebsten eine blaue Pille,
ja,
die alles wegmacht, was man sich so angearbeitet hat an Risiken. Und aber um abends dann noch das schöne Gläschen Wein weiter trinken zu können, ja, und weiter lecker essen zu gehen. Genau. Aber es ist tatsächlich, also muss man schon differenziert betrachten. Deswegen Longevity, ein Begriff, den wir eigentlich, wir gehören irgendwie dazu, aber es ist nicht unser Lieblingsbegriff. Wenn wir davon sprechen und sagen, wir sind eine Health Span Klinik, wenn man es Englisch ausdrücken möchte oder sonst sagen, wenn wir machen evidenzbasierte Präventivmedizin, aber ist natürlich eine Spur langweiliger.
Ja. Aber du hast das Wort jetzt mehrmals gesagt und ich finde dieses Wort interessant. Ich werde es nochmal langsam in die Kamera sagen, ne? Evidenzbasiert, weil für jemand, der ja erst kurz in diesem, ich sag mal, in diesem Spektrum unterwegs ist, ne, und noch voll eine Learning Curve sich befindet. Ich habe jetzt ganz oft dieses Wort evidenzbasiert. Ich habe es so oft gelesen, dass ich es fast nicht mehr lese, weil es einfach immer dasteht. Ne? Und dann habe ich gefragt, was heißt das eigentlich? Mhm. Und dann habe ich so ein anderes Buch gelesen, hier von Peter Attia, so, der auch so ein Guru ist. Und der geht da auch kritisch mit dem um. Der sagt, es gibt evidenzbasiert und evidenzinformiert. Mhm. Als Laie hört sich, das sind für mich die zwei gleichen Wörter. Mhm. Aber offensichtlich nicht. Mhm. Ne? Mhm. Erstmal für die Leute, die eher so mir folgen, ne, und nicht die ganzen Medizinerfreundinnen von Anne. Was heißt evidenzbasiert?
Evidenzbasiert heißt, dass es durch systematische Untersuchungen und Studien klare Belege einer Wirksamkeit einer therapeutischen Maßnahme gibt.
Mhm.
Im Regelfall auch tatsächlich nicht für die Allgemeinbevölkerung, sondern eher für bestimmte untersuchte Kollektive.
Ah.
Evidenzinformiert dagegen heißt, dass wir, es gibt diese Studie nicht, aber wir versuchen aus dem, was es da so gibt an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die dann vielleicht auch aus Zellkulturversuchen oder aus Tierversuchen stammt oder vielleicht auch mal aus einem Fallbericht, versuchen wir einen Ansatz zu konstruieren, der vielleicht funktioniert.
Okay, also das ist eher eine Hypothese basierend auf gewissen Annahmen,
genau,
und Happenings, die man gesehen hat, ne?
Genau,
und
genau.
In vielleicht auch in einer anderen Spezies, ne? Also zum Beispiel wie Tier.
Genau. Also vielleicht, das finde ich ein schönes Stichwort, mit der Evidenz, also evidenzbasiert heißt, wir haben eine Hypothese gehabt, die haben wir getestet.
Ja.
Und diese Hypothesen müssen falsifizierbar sein. Das ist auch ganz wichtig. Das ist nämlich in vielen Bereichen nicht der Fall. Da werden Sachen aufgestellt, die sind nicht falsifizierbar. Und wenn dann tatsächlich ein belastbares, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht zufälliges Ergebnis rauskommt, dann ist es evidenzbasiert. Und evidenzinformiert ist eher etwas, was eine Hypothese generiert und auf der Hypothese wird dann agiert.
Ich tauche da jetzt trotzdem tiefer ein, weil es auch für Leute sind, die sich halt einfach nicht gut auskennen. Ne? Für jemanden, der neu dran ist, der hört auch immer Studie.
Mhm.
So. Und dann denke ich auch, ja klar, natürlich Studie, locker, easy. Ne? Aber was ist ab wann ist eine Studie eine Studie? Mhm. Ist das 100 Leute über 10 Jahre? Mhm. Sind das 400 Leute über 40 Jahre? Mhm. Ne? Müssen das immer Zwillinge sein und der eine kriegt die Medikamente und der andere nicht, damit man so richtig sagen kann, er hätte die gleichen Genpoole. Ja, und deswegen, du bist so und du bist so, ist doch klar, war die Behandlung.
Mhm.
Also jetzt mal wirklich so für so Dummies wie mich, ne?
Ja.
Was ist eine Studie?
Also, eine Studie ist eine strukturierte Untersuchung, die der wissenschaftlichen Methode folgt.
Ja.
Beobachtung, man baut eine Hypothese, man baut ein System auf, wie man diese Hypothese testen kann, mit belastbaren Ergebnissen, die man raus, analysiert die Ergebnisse und zieht eine Conclusio und baut darauf gehend ein Modell.
Ja.
Das ist erstmal eine Studie. Aber eine gute Studie ist was ein bisschen komplizierter ist. Denn ich finde es ganz witzig, dass du gesagt hast, du kannst evidenzbasiert informieren, kannst eigentlich gar nicht mehr lesen oder überliest du.
Ja.
Weil, wenn man mal schaut, jeder behauptet heutzutage, alles ist evidenzbasiert. Das liegt auch daran, dass es für alles auch irgendwie ein Paper gibt.
Wo man 30 Leute getestet hat, ne?
Genau, das ist genau der Punkt. Denn das ist so eine richtig gute Studie, beginnt damit, dass man sagt, was möchte ich eigentlich testen?
Mhm.
In wem möchte ich das testen? Was ist das Ergebnis, was ist das Outcome, das ich mir angucke? Und das Outcome muss in unserem Beispiel ein klinisch relevantes Outcome sein, also Sterblichkeit oder Auftreten einer bestimmten Erkrankung. Und dann guckt man, wie groß ist denn der erwartete Effekt von meiner Handlung, meiner Intervention, meiner Therapie. Basierend auf dem erwarteten Effekt berechnet man dann, wie viele Leute man braucht. Und daraufgehend baut man dann die Studie und sagt, okay, dann brauchen wir entweder 100 oder wir brauchen 100.000 Leute, je nachdem, wie stark die Effektgröße ist.
Also wenn etwas, ich sage jetzt mal, extrem kompliziert ist, ne, und eher selten vorkommt, dann reichen wahrscheinlich 100 Leute. Oder gibt es so, würdest du sagen, 100 Leute ist schon auch wenig toll?
Man kann das, genau, also das ist ein bisschen komplizierter. Man kann sicherlich so, wenn man sagt, was sind so Qualitätsindikatoren für gute Studien, viele Leute ist immer erstmal ganz gut, muss man sagen.
Okay.
Das ist tatsächlich so.
Merke ich mir.
Aber es gibt, genau, es gibt natürlich seltene Erkrankungen. Es gibt, da findest du einfach nicht so viele Menschen, die diese Erkrankung haben. Dann ist es tatsächlich so, dass dann häufig sogenannte Ersatzendpunkte genommen werden. Das heißt also, man sucht sich ja, eigentlich möchte man einen klaren Mortalität oder Morbiditätsendpunkt haben. Also Sterblichkeit oder Krankheitsereignis. So. Mhm. Wenn das nicht geht, dann sucht man sich, gerade wenn es kleinere Studien sind, einen Ersatzendpunkt, der irgendwie damit assoziiert ist. Das schwächt aber, wenn man ganz streng ist, das Ergebnis der Studie und die Qualität der Studie direkt ab. Das heißt also, wenn eine Studie so konstruiert ist, dass sie eben nicht zeigt, hat das jetzt wirklich eine Lebenszeitverlängerung oder verhindert das wirklich das Auftreten der Erkrankung, sondern zeigt nur, dass ein Ersatzwert, VO2 Max zum Beispiel, das ja mit Lebenszeit oder eine epigenetische Uhr assoziiert ist, dann ist die Studienqualität streng genommen schon mal erstmal schlechter, als sie sein sollte. Das ist tatsächlich gar nicht unwichtig, weil ja viele Leute, ist wahrscheinlich ja auch schon bekannt der Begriff, die Meta-Analysen immer heranziehen und sagen, guck mal, da gibt es eine Meta-Analyse zu. Und Meta-Analysen ist ja, wenn wir uns diese Evidenzpyramide angucken, gibt es verschiedene Stufen und die höchste Stufe der Evidenzpyramide, das sind die Meta-Analysen, wo man dann verschiedene Studien, die sehr gut kontrolliert, idealerweise verblindet sind, das heißt weder der Untersucher noch der die Patientin weiß, ob ein Medikament oder Intervention bekommt. Und dann ist das auch zufällig zugeteilt worden.
Ach so, ich dachte, eine Metastudie wäre eine
Studie. Nee, das ist der Schritt davor schon. Das sind die randomisierten Studien.
Ja, genau.
Das und eine Metastudie, da gehen wir immer von aus, dass solche Studien, solche sehr, sehr hochqualitativen Studien reingehen. Das ist aber auch nicht wirklich, also ganz, ganz selten der Fall, muss man fairerweise sagen. Wenn man sich die meisten Metastudien anguckt, dann hat man eine altersbedingte Erkrankung, die Hälfte der Menschheit mindestens betrifft. Mhm. Und dann hat man eine Intervention, die in 40 Studien, die zusammengeworfen werden, dann vielleicht 500 Leute betrifft.
Okay.
Und das ist etwas, wo man darauf achten muss. Das heißt nämlich, diese Studie ist wahrscheinlich gar nicht gut. Das heißt ja immer Garbage in, Garbage out.
Oft schicken mir Leute Links von LinkedIn-Beiträgen, die ungelogen 1000 Reaktionen oder sowas haben, ne, wo sich Leute die Köpfe einschlagen, wenn es um Begriffe wie Evidenz basiert, ne, oder Studien geht. Da gab es letztens einen Beitrag, der ist ein paar Monate schon her, ne, die Evidenzfalle. Mhm. Ja. Und was ich immer so ein bisschen raushöre, und manche bestätigen das auch, ohne dass ich jetzt den Namen sagen möchte oder sowas, ne, ist, dass es manchmal als eine Ausrede benutzt wird, etwas nicht zu tun, nicht zu transformieren, weil insbesondere Deutschland ein Land ist, das sehr auf Sicherheit spielt, ja, und es einfach zu sagen, es gibt die Studienlage, gibt das nicht her, Leute, wir können nicht transformieren, so, ne. Woran liegt das? Was sind das da für Fronten und Kriege, die geführt werden?
Ich glaube, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, es sind aber tatsächlich verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass Medizin insgesamt sehr konservativ ist. Also auch sehr konservativ angelegt ist. Angelegt, weil wir alle immer erstmal dem Konzept primum non nocere folgen, also erstmal nicht schaden. Das ist natürlich schon mal dann sehr defensiv. Und die Art und Weise, wie ja diese Evidenz generiert wird, ist ja ein relativ aufwendiges Verfahren, weil man natürlich die Sicherheit testen muss, die Wirksamkeit testen muss. Da muss man natürlich genau die richtigen Endpunkte finden. Also was will ich eigentlich genau prüfen und testen? Und dann muss man die richtigen Leute dafür finden, die man das. Und das muss man im Grunde für jede einzelne Untergruppe der Bevölkerung machen, bis man sagen kann, es wirkt für alle. Das ist natürlich wahnsinnig frustrierend, weil es extrem lange dauert. Und das ist aber wäre aber der höchste Grad der Evidenz, den wir haben. Und das ist die sauberste Methode. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die überfordert sind mit der vielen Information, die wir haben und versuchen, das zu vereinfachen und versuchen dann natürlich eine Lösung zu finden für sich selber. Sind ungeduldig, sind natürlich, möchten ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen, ist auch richtig, sind ja mündige Menschen und gehen dann aber in eine Richtung, wo sie sagen, okay, ich suche jetzt jemanden, der ist hier im Internet, der hat eine starke Position, der hat viele Follower, der hat eine starke These und alle sagen, der hat recht. Und dann wird das schon stimmen, dann probiere ich das aus. Das ist, das nennt sich Cognitive Closure. So heißt das in der Sozialpsychologie.
Man liest manche Begriffe so häufig, dass man sie überliest, weil man denkt, ja, es steht ja eh immer dran. Und dann steht es manchmal vielleicht auch gar nicht mehr dran, aber man denkt sich das so ein bisschen dazu. Auch wieder so eine Frage so für so voll Dummies, ne? Weißt du, so früher gab es so Stiftung Warentest. Ne? Es gibt ein TÜV-Siegel. Ja? Wenn ich durch einen Supermarkt gehe, gibt es einen Bio-Aufkleber. Was ich sagen will, es gibt so für Konsumenten und Konsumentinnen gibt es so Anker, ne? An denen man sich orientieren kann. Und ich, der ja aus dem Marketing mal ursprünglich kam, hat immer gesagt, okay, Marketing ist Orientierungspunkte schaffen, Ankerpunkte schaffen, Vertrauen. Ja? Jetzt gucken wir Supplements an. Wie kann ich als Konsument checken, ob was gut oder sinnvoll ist? Weil es gibt diese Siegel nicht. Es gibt nichts.
Genau, das ist das große Problem. Und das ist etwas, das glaube ich echt ein spannendes Phänomen dieser, also der Gegenwart. Ich glaube, es ist ein systemisches Problem, das wir haben, weil vielen Menschen so ein bisschen die Orientierung fühlen. Wir haben das nicht. Das ist ganz viel Vertrauen. Es gibt in der Medizin, gibt es keine klaren, harten Siegel, wo man sagen kann, gute Ärztin, guter Arzt, gute Therapie oder nicht. Man versucht das durch Komplikationsraten zum Beispiel zu umgehen. Ganz viel ist Vertrauen. Das ist tatsächlich auch gleichzeitig Einfallstor für Probleme. Für Supplements gibt es das nicht. Also man kann, solange man sich im legalen Rahmen bewegt, kann man das als Nahrungsergänzungsmittel, kann man fast alles behaupten.
Muss ja noch nicht mal legal sein. Also ich weiß von vielen Supplement-Herstellern, dass sie bewusst, und das ist crazy, Sachen promoten und bewerben, die sie nicht dürfen und einfach warten, bis sie verklagt werden. Weil es gibt ja keine, also wusste ich auch nicht, dass die Regierung einen ja ganz selten verklagt und die Verbraucherzentralen keine Kohle haben. Das heißt, du musst eigentlich immer warten, bis ein Wettbewerber von dir genervt ist, um dich zu verklagen. Ja. So, ne? Das heißt, das ist ein Spiel, mit dem die Leute spielen.
Das ist ein Stück weit ein Spiel.
Und was auch crazy ist, und sorry, dass wir so, ne, es gibt ja so ein berühmtes Magazin, was sehr, sehr viel Geld macht mit so Gesundheitsausgaben. Da gibt es ja immer die Ausgabe, die besten Ärzte Deutschlands. Ne?
Das kann man kaufen.
Ist so, oder?
Also das ist zumindest meine Information.
Ich habe keine gegenteilige Information. Ja,
also, das ist das, was wir eigentlich sein wollen. Das ist das, was hier sein möchte. Wir wollen diese Instanz sein, um Leuten zu sagen, ich sage es auch so, wie es ist, no bullshit. Also deswegen haben wir gesagt, alle Maßnahmen, alle Interventionen, die wir hier machen, wir machen Cut-off und sagen, wir nehmen das Evidenzlevel 2, das heißt also randomisierte, kontrollierte Studien.
Wie viele gibt es insgesamt?
Studien?
Nee, Levels.
Achso, 5. Gamer. 5, genau, okay. Es gibt 5. Ne?
Also und 5 ist gut oder 5 ist schlecht?
5 ist schlecht. 5 ist sozusagen Expertenmeinung.
Also Level 1 ist gut.
Level 1 ist genau. Ist
das macht höchste. Keinen Sinn aus Gamer-Sicht. Aber. Ja.
Okay. Genau, also 5 ist die Basis, das ist Expertenmeinung und Level 1 sind diese randomisierten, sind die Meta-Analysen der randomisierten, kontrollierten Studien.
Okay.
Und Level 2 sind die randomisierten, kontrollierten Studien. So, und wenn es das gibt, dann sagen wir, das sind Maßnahmen und Erkenntnisse, die wenden wir bei uns ein, eben so ein Leuchtturm zu sein, um so ein bisschen der Begleiter zu sein und das einordnen zu können.
Könnte das für euch auch, ich hoffe, ne, ich biege jetzt nicht so schnell ins Kapitalistische ab, aber ich habe euch ja auch schon, ne, irgendwie mit auch so Partnern und sowas auch vorgestellt und sowas, dass ihr vielleicht so eine Art Gütesiegel seid, ne, mit den Sachen, mit denen ihr hier agiert und arbeitet und so, dass ihr sagt, so alles quasi, was in unsere vier Wände, das sind signifikant mehr Wände, reinkommt, ne, ist Evidenz Level 2 und entspricht unserem Stand. Und das ist erstmal zumindest für alle Patientinnen und Kunden, die hier reinkommen, ist
genau,
gut.
Okay. Genau. Deswegen, das haben wir extra auch so gesagt. Wir wollen ganz klar sein, wo ist dieser Cut-off?
Ja.
Was gibt es bei uns, was gibt es bei uns nicht?
Okay, dann hätte ich jetzt ad hoc live on Podcast eine Idee. Wir müssten eigentlich so ein Years-Gütesiegel eigentlich mal erfinden. Und das mal, weil mich nervt total, dass ich nicht weiß, was gut oder was schlecht ist. Ne? Und ich weiß als Marketier, dass diese ganzen Rezensionen auch manipuliert sind und so pipapo. Ne? Aber ich falle trotzdem drauf ein. Ich kaufe auch immer irgendwie keine Spülmaschinen-Tabs, die gut beworben sind. So, ne? Das ist irre. Okay, wenn wir haben jetzt so ein bisschen auch über das Business gesprochen und es ist ja auch ein Business-Podcast hier so ein bisschen. Ich weiß nicht 100%, aber es fühlt sich mal so, ne, so in die Richtung an. Wer steckt eigentlich hinter Yes? So, ne? Ist es ein geheimes Investoren-Konglomerat, weltumspannend? Oder sind das irgendwelche Ex-Milliardäre, die irgendwie auf so Hippie Island sitzen, ne, und investiert haben? Also, kannst du mir da ein bisschen Einblick geben?
Bisschen kann ich natürlich geben. Also, wir haben einen Anker-Investor, Biotech-Investor, der eigentlich in Frühphase Pharma investiert und tatsächlich auch einen klinischen Arm gesucht hat, der sich als Inkubator auch versteht. Und den brauchen wir auch, weil wir mit dem so einen 10-Jahres-Plan besprochen haben. So lange brauchen wir mindestens, bis wir eben ausreichende Daten gesammelt haben, um wirklich zu verstehen, was kann man denn Neues machen? Also ich glaube, die ersten, das ist unsere Hypothese und unser Plan, die ersten Ergebnisse, neuen Erkenntnisse können wir etwa in Jahr 3 zeigen. Und es gibt die Klinik hier ist seit 2024 offen. Die Vorbereitung hat 2 Jahre gedauert, als wir das alles geplant haben und jede einzelne Intervention, jeden Ansatz geprüft haben. Tausende von Studien natürlich durchgearbeitet haben als Basis. Aber wie gesagt, wir brauchen mindestens 3-mal eine Vorstellung eines jeden Patienten, eines jeden Klienten, um dann neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Und dafür brauchen wir einen Partner, der das langfristig mitgeht. Das ist ein Anker-Investor und da haben wir so ein paar Angels drin, die aus allen Bereichen kommen, die aber tatsächlich ein persönliches Interesse an Gesundheit haben und auch erkennen, dass sich was ändern muss in dem Gesundheitssystem, dass das Gesundheitssystem, das wir jetzt haben, einfach nicht mehr lange tragbar sein wird und wir wirklich den gesamten Ansatz von der reaktiven Medizin zu einer proaktiven, auch selbstverantwortlichen Medizin schaffen müssen.
Und ist da irgendjemand dabei, den man irgendwie kennt oder irgendwie berühmt ist? Ne? Also ist der Inkubator, ist der berühmt? Oder
Also der Anker-Investor ist Apollo Health Ventures. Von Nils Regge gegründet ursprünglich, genau. Home2Go, genau.
Der hat auch ein paar Success Cases schon hingelegt, auf
jeden
Fall.
Ja. Genau.
Okay. Ja, das ist total spannend, weil man natürlich sich immer fragt, ne, so ein System und es sieht auch alles aus, ne, dass es auch Geld gekostet hat, ne, hat ja auch einen gewissen Qualitätsstandard. Man hört immer so aus dem deutschen Gesundheitswesen, überall fehlt es an Geld. Ja. Wie, und jetzt ohne jetzt alle Business-Kennzeichen haben zu wollen oder sowas, ne? Wie ambitioniert ist das sowas, ne? Neue Klinik aufzubauen? Mhm. Reden wir von Risikokapital? Ja? Das so zu machen? Oder ist es sowas, keine Ahnung, McDonald's-Franchise kostet auch richtig Geld, ne? Ein Franchise übernehmen, ja, aber man hat so einen überschaubaren Korridor. Wie offen ist so eine deutsche Gesellschaft, ja, für so ein Konzept?
Das ist was Neues, das ist was total Neues, muss man fairerweise sagen. Und das ist natürlich deswegen auch echtes Risikokapital. Ne? Die Problematik, die wir haben, ist, dass selbst wir sprechen natürlich mit den gesetzlichen Kassen, mit den großen gesetzlichen Kassen, die haben sehr großes Interesse auch an unserem konkreten Konzept, aber die dürfen das nicht bezahlen.
Warum nicht?
Weil solche Präventivmaßnahmen aus dem Marketingbudget kommen müssen. Also wir haben so etwa 3-7% der gesamten Gesundheitsausgaben sind für Präventivmaßnahmen. Und so wie dieses Reimbursement-Verfahren konzipiert ist, geht es halt nach Krankheitsschwere. Das heißt, besonders kranke und besonders gesunde Leute fallen da raus. Und man muss schon auch mal ein paar kranke Leute dabei haben. Und
die ein paar Nächte länger drin haben.
Die ein paar Nächte länger, genau.
Ja,
genau. Ne, und eine bestimmte Anzahl von Nächten muss man auch haben. Genau, es gibt tatsächlich auch so Unterverweildauern und obere Verweildauern und es muss alles in der Mitte immer sein.
Genau.
Das ist ein echtes Strukturproblem, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir dieses Konzept so bauen, dass wir das erstmal als Selbstzahler beziehungsweise privatärztliche Leistung konzipieren. Wir sagen immer so ein bisschen das Tesla-Prinzip. Mhm. Bevor Elon Musk verrückt wurde, konnte man das, glaube ich, immer noch gut sagen. Vielleicht jetzt geht es ihm ja wieder ganz gut, denke ich, wieder besser.
Trotzdem was anderes. Ja.
Genau. War das natürlich ein ganz, ganz schöner Ansatz, weil man gesagt haben, die haben halt ein exzellentes Produkt gebaut mit dem Model S. das dann wirklich Interesse an Elektromobilität geschaffen hat. Und dann peu à peu sind sie quasi die Stufe runtergeklettert, bis sie es dann für auch eine relativ breite Masse anbieten konnten mit dem Model 3. Und so war so ein bisschen unsere Vision am Anfang, wie wir das aufbauen wollten. Leuchtturm setzen und Interesse erzeugen, zeigen, Proof of Concept, dass es funktioniert. A, inhaltlich für die Leute, die bei uns sind, Klienten, Patienten, aber andererseits auch den Proof of Concept, dass wir die Daten, die relevant sind für diese Altersforschung oder Alterungsforschung, muss ich fairerweise sagen, für die kostendeckend erheben können.
Und auch du sagst, es ist total spannend, ne? Also man muss erstmal den Leuchtturm setzen, Model S, ne? Das heißt, so ein Wachstumspfad für euch könnte auch sein, ne, noch weitere Leuchttürme zu setzen, aber auch andere Geschäftsmodelle, also ne, wie wollt ihr in andere Städte kommen beispielsweise? Habt ihr da auch Ideen schon, die du teilen kannst? Oder?
Genau, und ich kann auch nicht viel teilen, aber es ist tatsächlich klarer Teil unseres Konzepts, dass wir weitere Standorte brauchen. Mhm. Allein um diese Kohorte, die wir aufbauen, auch zu diversifizieren.
Ja.
Jetzt, wo wir eine kleine Kohorte haben, ist sogar tatsächlich statistisch von Vorteil, dass sie relativ homogen ist, weil man dann viele Faktoren und Verzerrungen rausrechnen kann einfacher. Aber je größer wir werden, wenn wir eine normative Alterungskohorte bauen wollen, dann brauchen wir viele, viele Standorte, auch tatsächlich außerhalb Deutschlands. Das heißt, da gibt es von uns schon konkrete Pläne, aber ich kann leider noch nichts genau sagen, wie und wann und wo. Und das kann ich allerdings auch sagen, wir haben drei Säulen für diese Expansion. Das eine sind unsere eigenen Kliniken, wo wir eben genau diese Prozesse alle sehr stark kontrollieren, wirklich die besten Daten, sage ich mal ganz salopp, generieren können, höchstqualitativen Daten. Dann brauchen wir allerdings klinische Partnerschaften, Franchise oder andere große Gesundheitsversorger, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann brauchen wir auch wissenschaftliche Partnerschaften, um eben neue Methoden und auch einen Datenaustausch stattfinden zu lassen.
Also ich mich frage, ich finde es total spannend, ne? Also du hast das Stichwort international. Also in Deutschland kenne ich nichts, was so richtig krass ist. Es gibt natürlich irgendwie so Lanser Hof kennt man natürlich, ne? Was so ähnliche Sachen halt natürlich macht. Es gibt so in der Schweiz so Facilities, wo jeder seine eigene Villa bekommt, ne? Und über mehrere Wochen. Sind das Konkurrenten oder Freunde? Sind das Frenemies von euch? Ne? Weil oft ist es ja so, also als ich habe Gaming gemacht habe, so, es war immer gut, wenn es dann mehr Agenturen, mehr Strategieberatungen gab, die das gleiche Thema, also viele Leute, die das gleiche Lied singen, damit das so verstanden wird. Ne? Wie blickst du da drauf?
Das sind, ich sag mal, das sind Mitbewerber. Frenemies ist gar nicht schlecht. Das ist eigentlich ein relativ kollegiales Miteinander. Man spricht, man kennt sich. Aber wir sind doch klar anders. Okay. Muss man schon sagen. Wir haben nicht diesen Hotel-Aspekt bei uns. Also wir haben ein Zimmer, das ist sehr schön, das erinnert vielleicht an ein Hotel. Aber bei uns geht es um Medizin im Mittelpunkt. Es geht wirklich um evidenzbasierte Präventivmedizin und Maßnahmen, die wirken. Es gibt bei uns keine Darmkuren. Es gibt bei uns keine Saftkuren. Man kommt bei uns an einem Tag. Es wird alles an einem Tag gemacht. Vielleicht nochmal am zweiten, wenn man nochmal nachkommen muss. Oder wir wollen die Menschen die ganze Zeit begleiten. Also wir wollen wirklich kontinuierlich dann über mehrere Jahre der Begleiter sein und nicht nur einmal im Jahr zu einer Phase, wo man dann sich so mal eincheckt. Das ist deswegen ein anderes Konzept. Und es geht wirklich darum, dass wir sagen, nur von dem wir überzeugt sind, beziehungsweise nicht wir, sondern wo wir was einen wissenschaftlichen Konsens gibt, was wirkt, das wird bei uns angewendet. Und da muss man sagen, gibt es auch einfach Anwendungen, die sehr viel einfacher wären und auch echt Geld bringen würden. IV-Drips, die bieten wir nicht an. Aus genau diesen Gründen. Mhm.
Trotzdem ist es ja so, dass, jetzt hat man nicht jeder bei euch eine eigene Villa, ne? Ich kann Annes Stimme nicht nachmachen, ja. Dass du ja schon gesagt hast, das wird aktuell nicht von den Kassen übernommen, ne? Weil das ist auch crazy. Da wird man ja auch einen ganzen Podcast so mit dem Jens Baas, warum Prävention Marketing ist, ja, und nicht halt ne, Teil der echten Leistung. Anne würde jetzt immer, und das ist, glaube ich, gar nicht an das gerichtet, aber die würde immer die Frage stellen, weil sie in jedem Podcast die Frage stellt, ja, ist das etwas für die Allgemeinbevölkerung oder ist es ne, nur für Gutverdiener, ne, Millionäre? Ne? Hm. Health Span. Mhm. Was wäre deine Antwort, eure Position dazu?
Klar, eindeutige Position, das ist für jeden. Es muss für jeden sein. Und dieses, das, was wir hier machen, das ist wirklich nur der Beginn. Das ist dieses Leuchtturmkonzept. Wir haben das auch tatsächlich intern auch Leuchtturmklinik genannt, was wir gebaut haben. Mhm. Aber es ist für jeden. Wir haben das auch jetzt so schon konstruiert, weil wir einfach echte Medizin machen, dass das alles ganz klar nach Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet wird. Das heißt, man kann diese Maßnahmen, die wir hier machen, auch bei seiner privaten wohlgemerkt, Versicherung einreichen und wir haben drei verschiedene Programme. Das kleinere Programm, dieses Core-Programm, das ist tatsächlich auch, dass es in der Regel erstattet wird, weil die Kassen eben sehen, das ist einfach Medizin, die da gemacht wird. Also in der Regel auch tatsächlich zum Großteil erstattet wird oder voll. Das muss ausgedehnt werden, das fest von überzeugt.
Weißt du, was ich krass finde, ist, also ich finde natürlich, wenn man im deutschen System das gewohnt ist, dass im Prinzip irgendjemand bezahlt ist, nur man selber nicht, ne, hat ja oft das Mindset. Mhm. Wenn man es ja einmal benchmarkt und überlegt, dass euer Core-Programm, ne, einmal quasi diese Nullmessung, kostet so viel wie das neue iPhone.
Das stimmt.
So. Ja. Und wie viele Menschen sich halt auch junge Menschen, ja jedes Jahr so ein neues iPhone halt reinhauen. Ne? Das ist, für manche Leute ist das eine Tischlampe. So, ne, in bestimmten Milieus, von denen ich halt spreche. Ne? Und das finde ich so krass, dass irgendwie wir in Deutschland nicht dieses Bewusstsein dafür haben. Ne? Willst du noch mal ein Jahr das iPhone benutzen?
Ja, ja.
Aber dafür wissen,
wo stehst du gesundheitlich?
Wo stehst du gesundheitlich?
Genau.
Ja,
genau.
Das finde ich, da ist auch noch kommunikativ natürlich auch von Leuten wie mir natürlich auch noch die Maßnahme gefordert. Deswegen, ist es teuer? Ja, nein, I don't know.
Ja,
to be honest, genau. So.
Ne? Das ist immer eine Frage des Blickwinkels natürlich, genau. Es gibt aber natürlich, wissen wir ja auch, dass der sozioökonomische Status ein ganz wichtiger Prädiktor für Outcome ist, in der Gesundheit und Health Span. Und man natürlich auch in Deutschland viele Menschen hat, die sich das im Moment einfach nicht leisten können. Die können sich auch kein iPhone alle zwei Jahre oder jedes Jahr leisten, ganz klar. Und die müssen wir gerade die erreichen. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt im Moment zu zeigen, dass dieses Konzept funktioniert. Und wenn das ist, dann gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Argumentation zu sagen, bezahlt es. Der Druck, und das ist, bin ich fest von überzeugt, ist auf den Kassen. Er ist jetzt schon auf den Kassen. Er ist jetzt auch den Privatversicherern. Wir wissen von großen Kassen, dass die, wenn sich nichts ändert, Mitte, Ende 30 pleite sind. Es muss sich etwas ändern. Die Politik wird es lernen, wird es wissen. Und deswegen glauben wir, sind wir fest von überzeugt, zentrale Hypothese, dass dieses Konzept sich durchsetzen wird.
Cared by.
Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unseren zwei tollen Partnern, der Years Klinik, wo ich gerade sitze, und natürlich Performula. Die Years ist, wie ihr in dieser Folge auch schon gut gehört habt, Europas modernste Longevity-Klinik, wo ihr einmal komplett durchgetestet werdet, um zu sehen, wo ihr gesundheitlich steht, wie alt eure Organe sind und was ihr tun könnt, um ein gesünderes Leben zu leben. Und Performula ist dazu ergänzend der perfekte Partner, um individuell abgestimmte Supplements-Programme für euch zu machen, die das meiste aus eurem Körper rausholen, optimiert und von Ärztinnen und Ärzten entwickelt.
Low-key versus High-Tech.
Also Jan, ich finde es total spannend, sich diese ganzen Sachen anzugucken. Und ich finde es immer spannend, auch mit Ärzten darüber zu sprechen, weil ich habe generell immer, ne, alles, was fancy klingt und irgendwie auf Instagram ausgespielt an mich, finde ich gut. Ich habe mit Anne jetzt mal diesen Part, wo wir normalerweise drüber sprechen, so, ne, was würde sie empfehlen, was jeder Mensch machen kann, ne, weil ich bin auch der festen Überzeugung, ne, Gesundheit muss für alle da sein. Dann gibt es aber diesen Part, wo ich dann erzähle, was ich machen würde und das sind dann immer Gadgets und Produkte und Tech. Ich mache es halt ein bisschen anders und nutze die Chance, dich hier zu haben und mache etwas, was ich immer auf Instagram sehe, von The Reels, wenn so Experten und sowas Sachen halt bewerten, ja. Ich lese dir ein paar Sachen jetzt vor, das sind die aktuellen Hypes, die ich gefunden habe.
Ja.
Ich werde sie nicht immer 100% aussprechen können. Würde dich aber immer bewerten, erstmal, damit wir es richtig schön auf Real-Ebene steigen können, dass du einmal sagst, okay, 1 bis 10, 10 ist gut.
Ja.
Ja. Und kannst auch erklären, woran das evidenzbasiert, ne, guter, du glaubst, erfand oder interessant. 1 ist für die Tonne. und dann einmal kurz erklärst, warum und was es auch so ein bisschen ist. Mhm. Ja? Ich fange mit meinem Lieblingsthema an. Number one, das Heilmittel aller Heilmittel, NAD Plus.
Ja. Ja, also ich glaube, ich bin bei diesem ganzen Ding der Partypooper. Denn egal, was du mir jetzt von den Hypes sagen wirst, kann ich prognostizieren, dass davon so gut wie nichts im Healthspan Longevity-Bereich diesen Evidenz Level 2 erreicht. NAD Plus, ja, also ist assoziiert.
Und erstmal die Zahl sagen.
Achso, Entschuldigung. NAD Plus. 2? Vielleicht eine 3. Also, es gibt Effekte, die...
Kurz erklären, was ist das?
Also, das NAD ist ein zentrales Coenzym in den Stoffwechselwegen, die eigentlich für den Energiestoffwechsel ganz, ganz relevant sind. Und es gibt Studien, die zeigen, vereinzelt, vor allen Dingen präklinisch, also Tiere, einzelne menschliche Studien. Es gibt einzelne randomisierte Studien, schwach von der Größe und von der technischen Sauberkeit, dass man sieht, dass der Zuckerstoffwechsel, der Lipidstoffwechsel sich verbessert dadurch, auch von Vorstufen, dass NAD Plus durch Supplemente tatsächlich erhöht werden kann, immerhin schon mal. Aber die harten Outcomes, dass tatsächlich Krankheiten dadurch verhindert werden oder das Auftreten verzögert wird, die gibt's nicht.
Ich übersetze das mal für die Zuhörer. NAD Plus ist ein Supplement, was ein längeres Leben verspricht.
Verspricht, aber bisher nicht bewiesen hat, dass es das tut.
Okay, gut. Ist mein Lieblingssupplement, weil es mir am häufigsten ausgespielt wird. Ist, glaube ich, in Deutschland auch ein bisschen verboten, ne? Oder nicht zugelassen, ne?
Ja, genau. Also bestimmte Formen darf man tatsächlich nicht einführen.
Ja, aber online geht's. Nächstes Thema, auch einer meiner Lieblingsthemen. Eiskammer, Kryotherapie, minus 110 Grad, 1 bis 10.
Ja, das ist sowas, was wir vorhin besprochen haben. Also, da müssen wir gucken, für wen ist das jetzt? Für eine 18-jährige, junge, normal aktive Frau? 2. Für einen Sportler in der Regenerationsphase? Wahrscheinlich 5, 6. Weil wir wissen, dass tatsächlich Inflammation dadurch reduziert wird, dass die Regeneration beschleunigt wird. Und in so einem Kontext ist das durchaus sinnvoll.
Okay. Das nächste Thema kriege ich viermal die Woche als Link zugespielt. Hyperbaric Oxygen Therapy.
Ja. Auch, also Lungenarzt, natürlich mit Sauerstoff. Toxizität aufgewachsen als Problem von den Patienten, die wir beatmet haben, wenn die viel Sauerstoff haben mussten. Also eine große Sorge bei der hyperbaren Sauerstofftherapie. Das ist aber tatsächlich gar nicht so groß. Achso, ich muss die Nummer sagen. Für die Allgemeinheit 2. Für ältere Menschen mit kognitiven Einschränkungen 5, 6. Gibt Studien, die zeigen, dass das tatsächlich die kognitive Funktion etwas verbessert bei älteren Menschen.
Okay, das nächste, weiß nicht mal, was es ist. Hat das halt mit ChatGPT rausgeschwind, ne? Direkt mit der Zahl anfangen. Peptide, BPC minus 157, Epitalon, Thymosin.
Ja, sehr gut. Also das sind alles Peptide. Was sind Peptide? Peptide sind ganz kurze Aneinanderreihungen von Aminosäuren. BPC 157 ist total gehypt, soll antiinflammatorisch wirken. Also, ist eine Null, muss ich vorwegschieben. Warum ist es eine Null? Das Zeug ist verboten. Also, das ist tatsächlich die Einfuhr und der Handel damit, das Arzneimittel ist verboten in Deutschland, in Europa. Alle drei Sachen, die du aufgezählt hast. Es gibt eine Ausnahme. Ich glaube, das Thymosin ist in Italien und in den USA auch als irgendwie Co-Therapeutikum bei Hepatitiden, also bei Leberentzündungen, bei Virus-Leberentzündungen zugelassen. Aber es gibt nur, wenn überhaupt, schlechte Daten aus Menschen, dass das einen Effekt hat. Auf der anderen Seite, muss man sagen, sind Peptide prinzipiell hochwirksame Medikamente. Aber, und das ist genau das, was haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, warum gibt es überhaupt so einen Hype? Ne? Warum wollen die Leute das alles machen? Warum machen wir überhaupt uns die Mühe mit den ganzen Studien? Es geht um Sicherheit. Die sind so wirksam. Also wenn man die oral nimmt als Supplement, kannst du eh vergessen, die werden im Darm abgebaut, da bleiben nur noch 2, maximal 3 Aminosäuren übrig. Die Wahrscheinlichkeit, dass die so aufgenommen werden und was wirken im Körper, ist minimal. Das muss man spritzen, entweder ins Blut oder unter die Haut. Und auch da werden sie abgebaut und da sind sie aber dann zentral wirksam und können natürlich schwere Nebenwirkungen machen, die man testen muss. Man muss wissen, bevor man sowas spritzt, ob die schädlich sind. Genau. Und in den USA war es ja gerade so, dass bei irgendeiner Longevity-Konferenz, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, welche das war, ja tatsächlich 2 Leute, die sich Peptide gespritzt haben, auch lebensbedrohlich erkrankt sind.
Ernsthaft?
Mhm.
Okay. Crazy.
Genau, also ich weiß, dass das in Dubai absoluter Hype ist. Ich weiß, dass das die amerikanischen Kollegen machen. Ich finde das echt fahrlässig. Also ich habe unsere Patienten, die wir behandeln, GLP-1, das ist ein Peptid, ne? Patienten, die wir behandeln mit Lungenhochdruck, die haben Peptide bekommen über Dauerpumpen, solche Dinge. Das sind hochwirksame Substanzen, aber die brauchen halt tatsächlich saubere Forschung.
Ich weiß schon auf jeden Fall, was wir in den Trailer reinmachen. Das ist hochfahrlässig, das ist gut. Das nächste, direkt die Zeit lang, Jan, ne? Und dann kannst du auswählen.
Ja, gut.
Metformin?
Healthy Longevity, Health Span, aktueller Stand 3-4 für Patienten mit Prädiabetes oder Typ 2 Diabetes mit Risikofaktoren 8. Klar.
Okay.
Genau. Metformin ist ein Medikament, das gerade untersucht wird, auch strukturiert untersucht wird, in der TAME-Studie, um zu gucken, welche Effekte das für die Gesundheitsspanne und Healthy Longevity hat. Ist ein interessantes Präparat, gibt aber allerdings auch Nebenwirkungen, weil es am Mitochondrium wirkt, dass es wahrscheinlich die VO2 Max senkt, beziehungsweise den Anstieg der VO2 Max inhibiert. Aber das ist natürlich auch die erwartete Wirkung. Das bedeutet nicht, dass die Wirkung auf andere altersbedingte Erkrankungen dadurch abgeschwächt werden muss. Aber es wird untersucht und die ersten Ergebnisse sind zumindest so, dass es sich lohnt, mal abzuwarten, was aus der Studie rauskommt.
Dann mein Lieblingsthema. Ich bin gespannt, ob das wie nah es an der Null ist. Aber erste Zeit lang. Plasma Exchange.
3-4.
So viel.
Mhm. Und jetzt erzähle ich dir warum. Für Patienten mit Alzheimer ist es sogar wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht eine 6. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass Plasma Exchange, wenn man tatsächlich das Plasma austauscht, Kochsalzlösung plus Albumin gibt, dass die Symptome des Alzheimers deutlich reduziert sind, dass die Labormarker von Alzheimer deutlich reduziert sind über die Dauer dieser Maßnahme der Blutwäschen sozusagen hinaus. Das heißt, es ist also tatsächlich kein unspannender Ansatz, aber es gibt jetzt, Stand heute, keine ausreichende Evidenz, das zu empfehlen als Therapie. Es ist aber spannend, weiter zu untersuchen.
Wisst ihr was? Bei 5 reicht mir. Ich mache einen Termin, ne? Dann bin ich auf jeden Fall mit dabei. Cool. Senolytics, Quercetin, Dasatinib. Das hat mir ChatGPT gesagt.
Spannend. Status quo 3.
Okay, was ist das?
Das sind Senolytics, das sind also Medikamente, die seneszente Zellen, diese sogenannten Geisterzellen, eliminieren können.
Und Geisterzellen?
Das sind so lebende, tote Zellen. Das sind Zellen, die so verändert sind, dass sie nicht sterben, auch nicht abgetragen werden, aber sich nicht mehr vermehren. Das Problem ist nur, die sind hochaktiv. Das heißt, sie senden ganz viele Botenstoffe aus, die andere Zellen beeinflussen und altern lassen. Das ist der Punkt. Und die ersten Studien, die es gibt, sind vielversprechend. Das muss man nur weiter untersuchen. Zumal auch Dasatinib ein Medikament ist, das, wenn man das regelmäßig und auch in hoher Dosis einnimmt, auch wirklich Nebenwirkungen machen kann, schwerwiegende. Also insofern spannend, aber auch da sind wir noch ziemlich am Anfang.
Wenn ich dich mal so fragen würde, also ich hätte gedacht, nach dem Intro, dass alles so 0 bis 2 wird. Da waren ja ein paar Vierer, Fünfer und Sechser und sowas dabei, ne? Wenn wir jetzt mal dein evidenzbasiertes Herz ausklammern, mhm, ne? Und mhm, einfach nur sagen, hey, bisschen Sci-Fi, mhm, ein bisschen, ich sag mal, Optimismus, mhm, ne? Und auch, ich sag mal, Auge zudrücken, okay? Mhm. Was wären denn jetzt so drei Sachen, die gerade noch nicht evidenzbasiert geforscht sind, wo du sagen würdest, hey, das, da würdest du gerne mal gucken, was da raus rumkommt, ne? Im Bereich Longevity Health Span.
Genau, ich muss vielleicht einmal noch kurz erzählen. Also die aktuelle Evidenz, also für mich der Level sozusagen, zu sagen, ab wann ich sagen würde, ich nehme das oder ich gebe das jetzt jedem, wer so bei 7, 8, ja, fairerweise. Das heißt, wir sind bei allen so, dass ich das nicht empfehlen würde,
okay,
das einzunehmen, muss man schon sagen. Also was sind die spannendsten Sachen? Was wirklich spannend ist, sind die Senolytics, was da passiert als kausalen Ansatzpunkt. Was ich auch spannend finde, ist Rapamycin, Sirolimus und Everolimus, also diese, oder Rapalox, also solche Medikamente, die in allen Tieren, muss man sagen, und egal von Wurm bis Primaten tatsächlich Verbesserungen also eine Lebenszeitverlängerung gezeigt haben und tatsächlich aber auch eine Health-Span-Verlängerung gezeigt haben. Im Menschen gibt es allerdings ganz schlechte Daten bisher dazu. Deswegen planen wir dazu auch gerade tatsächlich ein N-of-1-Trial aufzusetzen, um das wirklich auch systematisch anzugucken. Und was interessant ist, aber natürlich ungleich komplizierter ist, ist tatsächlich dieser Plasma-Austausch. Dieser Plasma-Austausch ist ein interessantes Verfahren. Es ist nur so invasiv und mit Risiken assoziiert, dass das natürlich extrem gut kontrolliert werden muss. Und wir wahrscheinlich im Moment noch gar nicht den richtigen Endpunkt, also was messen wir eigentlich, was soll das denn sein, womit wir dann bestimmen, ob es Gesundheitsspanne und Lebensspanne verlängert, haben können, weil wir können die Leute ja nicht 30, 40 Jahre lang Blut in der Blutwäsche zuführen, quasi. Genau, aber das sind spannende, wirklich spannende Ansätze.
Cool. Und wo wir jetzt so ein bisschen über die, ne, Ansätze und Zukunft gesprochen haben, dann vielleicht zum Abschluss nochmal, ne? So, wenn man jetzt in 5 Jahre denken würde, was, ne, oder gerne auch 10, ne? Wir haben ja einen 10-Jahres-Rhythmus gerade gedacht, finde ich übrigens super schön. Was wäre so deine Hoffnung, dein Wunsch, wo, ne? Wenn du so eine Insta-Story von euch machen würdest, ne, 90 Sekunden, ja, wo sie steht, die Gesundheitsindustrieforschung, wo ist hier, wie viele Standorte, ne, wie denkt der Mensch, was hat die Politik geändert oder sowas? Hättest du da irgendeine Vision oder einen Traum?
Das ist eine super Frage. Was wir als hier sind wir weltweit vertreten. Haben überall entweder ein eigenes Leuchtturm, eigene Leuchtturmklinik oder sind über Partnerschaften vor Ort, haben so viele Daten gesammelt, dass wir sie nutzen konnten, um zu verstehen, was sind neue Risikofaktoren, wie verändern sich diese Risikofaktoren über die Zeit, dass wir eben noch früher eingreifen können, als wir es jetzt schon können. Und wir sind so, dass wir die Entwicklung von medikamentösen Ansätzen unterstützt haben und einen neuen medikamentösen Ansatz für einzelne altersbedingte Erkrankungen gefunden haben. Die Vision, dass wir eine Pille finden, die alles heilt, davon bin ich nicht überzeugt, denn ich bin im Moment ehrlicherweise noch nicht mal überzeugt, dass diese Hallmarks of Aging, also diese Kennzeichen des Alterns, dass die wirklich kausal sind und nicht einfach nur Epiphänomene, denn diesen Schluss, den haben wir noch nicht bewiesen, dass das kausal ist, sondern es ist einfach nur beobachtet immer dabei. Das Gesundheitssystem hat sich so verändert, dass ohne, dass es vorher zusammengebrochen ist, die Menschen verstanden haben, dass es sich lohnt, in die eigene Gesundheit zu investieren, dass es sich lohnt, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, dass es sich lohnt, zu wissen, wo man steht und ein individualisiertes Frühwarnsystem hat, das voll digitalisiert ist. Es gibt eine Verknüpfung der Gesundheitsdaten untereinander in einem sicheren System. Jeder, der freigegeben wurde, darf drauf zugehen, aber jeder Arzt kann von jedem Patienten sofort, wie wir es aus skandinavischen Ländern zum Beispiel kennen, alle Daten sehen und kann so die beste Betreuung ermöglichen. Die AI ist integraler Bestandteil unseres Prozesses. Wir haben keine Angst vor der AI. Die Singularity hat nicht entschieden, dass wir der größte Störfaktor sind, sondern unterstützt uns bei Analyse, bei Entwicklung und nimmt eine wichtige Rolle ein, um individualisierte Gesundheitsempfehlungen in Realtime zu schaffen. Das ist ja schon eine ziemlich ambitionierte Vision für 10 Jahre, aber warum nicht?
Ja, super schön. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.